Polish Radio External Service.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. Eine russische Drohne schlägt in ein rumänisches Wohnhaus ein und versetzt die NATO-Ostflanke in Alarm. Vor Ablauf einer wichtigen EU-Frist bindet Warschau derweil weitere Milliarden für die Verteidigung und Putin verschwindet sogar aus der eigenen Propaganda. Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem:
Er wusste nicht, dass es eine Anfang eine Emigration war. Er dachte, es war einfach eine Reise, um sich als Künstler, als Komponist und als Pianist zu entwickeln.
Im Herbst 1830 verlässt der junge Frédéric Chopin Warschau und ahnt nicht, dass er seine Heimat nie wiedersehen wird. In der fünften Folge unserer Sendereihe über den Komponisten und seine Stadt geht es um Abschied, Heimweh und die letzten Jahre Chopins in der Hauptstadt. Wir wünschen Ihnen eine zahnhalbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Russische Drohne schlägt in rumänisches Wohnhaus ein und Streit um Oper-Ehrennamen belastet Beziehungen zwischen Warschau und Kiew. Eine russische Drohne ist in Rumänien in ein Wohnhaus eingeschlagen und hat zwei Menschen leicht verletzt. Nach Angaben der Behörden traf das Fluggerät in der Nacht ein 10-stöckiges Gebäude in Galatina, der Grenze zur Ukraine. Rund 70 Bewohner wurden evakuiert. Polens Außenminister Radosław Sikorski erklärte seine Solidarität mit Rumänien, ob der Einschlag Zufall oder Absicht gewesen sei. Russland bleibe eine Gefahr, so Sikorski. Polen unterzeichnet weitere Rüstungsverträge aus dem EU-Programm SAFE. Nach den ersten Vereinbarungen vom Donnerstag ist heute in Warschau ein weiteres Vertragspaket geplant. Bis Ende Mai sollen rund 100 Milliarden Złote in etwa 40 Verträgen gebunden werden. Polen ist der größte Begünstigte des europäischen Programms und soll rund 43,7 Milliarden Euro erhalten. Die Mittel fließen unter anderem in Cyberabwehr, Verschlüsselungssysteme, Drohnen, Fahrzeuge und Marineschiffe. Ministerpräsident Donald Tusk erklärte, mehr als 10.000 polnische Unternehmen könnten davon profitieren. Die Regierung verbindet die Aufrüstung ausdrücklich mit industriepolitischen Zielen. Die Außenministerinnen und Außenminister der Ostseestaaten kommen heute in Sopot und Gdynia zusammen. Im Mittelpunkt stehen russische hybride Aktivitäten, Sabotage, Risiken und der Schutz kritischer Infrastruktur. Vorgestellt werden Berichte polnischer Forschungseinrichtungen zu Sicherheitsrisiken in der Region. Außerdem übergibt Polen den Vorsitz im Rat der Ostseestaaten an Island. Polen hat die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach den Helden der Oper scharf kritisiert. Das Auswärtige Amt erklärte, die Entscheidung verletze die Erinnerung an die Opfer der ukrainischen Aufstandsarmee und schade dem Dialog zwischen beiden Ländern. Der Ehrenname wurde per Dekret von Präsident Volodymyr Zelensky verliehen. In Polen wird die Oper für die Massaker an der polnischen Bevölkerung in Wolhynien und Ostgalizien verantwortlich gemacht. Präsident Karol Nawrocki kündigte an, die Verleihung eines polnischen Staatsordens an Zelensky rückgängig machen zu wollen. Ministerpräsident Donald Tusk warnte dagegen vor einer Eskalation des Streits und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Ukraine. Das Auswärtige Amt warnte davor, dass Russland solche Konflikte propagandistisch nutzen könnte, um Polen und die Ukraine gegeneinander auszuspielen. In Warschau streiten Regierung und Präsidentenpalast indes weiterhin über die Einbindung des Präsidenten beim neuen Sicherheitsvertrag mit Großbritannien. Die Präsidentenkanzlei erklärt, sie habe den Vertragstext erst kurz vor der Unterzeichnung erhalten. Das Auswärtige Amt weist das zurück und spricht von regelmäßigen Konsultationen während der Verhandlungen. Das Abkommen wurde in London von Ministerpräsident Donald Tusk und dem britischen Premierminister Keir Starmer unterzeichnet. Für das Inkrafttreten ist jedoch noch die Ratifizierung in beiden Ländern erforderlich. Und zum Schluss noch zwei Meldungen aus der Kultur. Der Schriftsteller Salman Rushdie wird Gast der diesjährigen Igrzyska Wolności in Łódź sein. Das Ideenfestival findet im Oktober statt und steht unter dem Motto Tech for Humanity. Die Veranstalter wollen über Technologie, Gesellschaft und Verantwortung diskutieren. Und in Vilnius beginnt heute das Festival des litauischen Chłodnik. Die kalte rosa Suppe, die auch in Polen beliebt ist, lockte im vergangenen Jahr mehr als 90.000 Besucher an. Geplant sind Konzerte, Paraden und zahlreiche Veranstaltungen in der Altstadt. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Polen will seine Sicherheit einfach kaufen und begeht damit einen schwerwiegenden Fehler, meint der ehemalige Außenminister Jacek Czaputowicz. Und warum verschwindet Wladimir Putin sogar aus der eigenen Propaganda? Mehr unter anderem zu diesen Themen, nun in der Presseschau. Im Studio ist Joachim Ciecierski.
In seiner Regierungserklärung im Februar hatte Außenminister Radosław Sikorski versprochen, Polen werde sich im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten nicht ausnutzen lassen. Er betonte, wie viel Polen für die Präsenz amerikanischer Soldaten im eigenen Land bereits zuzahlen würde. Nach der Entscheidung Washingtons, die Rotation einer Panzerbrigade auszusetzen, habe sich jedoch schnell gezeigt, dass Polen offenbar weiterhin den kürzeren ziehe, schreibt Polens ehemaliger Außenminister Jacek Czaputowicz für die Rzeczpospolita. Mehr noch, selbst die Verlegung amerikanischer Soldaten aus Deutschland nach Polen scheine niemanden zu stören, obwohl Ministerpräsident Donald Tusk kurz zuvor noch versichert hatte, ein solcher Schritt käme nicht in Frage. Für die polnische Regierung sei das ein schwerer Schlag gewesen. Es ging schließlich um eine Brigade mit 4000 Soldaten und 80 Abrams-Panzern. Geholfen habe jedoch Donald Trumps enger Freund, Präsident Karol Nawrocki. Er soll den amerikanischen Präsidenten angeblich per SMS dazu bewegt haben, seine Entscheidung zu ändern. Sei das nicht der Beweis, dass sich die wichtigsten Staatsangelegenheiten inzwischen per Textnachricht regeln lassen, sogar ohne Telefonat? Fragt Czaputowicz. Man könnte fast neidisch werden, dass unsere Präsidenten nicht einmal miteinander sprechen müssen. Offenbar verstehen sie sich auch ohne Worte, ironisiert der Autor. Das Chaos um die Präsenz amerikanischer Truppen in Polen sei allerdings alles andere als komisch gewesen. Für Polen sollte das eine harte Lektion sein. In Sicherheitsfragen stütze sich das Land heute nämlich fast vollständig auf das Bündnis mit den USA. Polen kauft moderne Ausrüstung, F-35 Kampfjets, Apache-Hubschrauber und Abrams-Panzer. Für die Kriegsführung brauche es heute jedoch vor allem Hunderttausende gut ausgebildete und einsatzbereite Soldaten. Entscheidend seien auch starke Reserven. Der Krieg in der Ukraine zeige deutlich, dass über Sieg oder Niederlage Einsatz- und Opferbereitschaft sowie Durchhaltevermögen entscheiden. Waffen können Verbündete liefern. Soldaten müsse ein Staat selbst aufstellen. Stattdessen versuche Polen, Sicherheit einfach zu kaufen. Ohne Verzicht, ohne Risiko, ohne Opfer. Politiker würden sich dabei nicht an der Staatsräson orientieren, sondern am Kalkül der nächsten Wahlen. Deshalb sagen sie der Gesellschaft nicht offen, vor welchen Herausforderungen das Land tatsächlich stehe. Der polnischen Armee fehle heute vor allem eines: Soldaten. Wie der Autor überzeugt, bleibe für die Verteidigungsfähigkeit die Stärke der Kampftruppen am Boden weiterhin entscheidend. In Polen zählen diese Einheiten rund 45.000 Soldaten, in der Ukraine dagegen etwa 500.000, also mehr als 10-mal so viele. Und selbst dort reiche das offenbar nicht aus. Jedes nach dem Autor reichen die Ursachen des Problems bis zur Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht zurück. Dadurch sei eine Generationslücke entstanden. Da Polen die strukturellen Probleme seiner Armee nicht lösen könne, bleibe nur der Einkauf von Sicherheit. Für gigantische Summen, die in Waffen fließen, deren tatsächlicher Nutzen auf dem Schlachtfeld sei jedoch oft zumindest fraglich. Im Grunde handelt es sich um eine Art Schutzgeld, weil dem Land der wichtigste Abschreckungsfaktor fehle. Hunderttausende ausgebildete Soldaten. Seit Jahresbeginn haben die großen russischen Nachrichtenagenturen TASS, RIA Novosti und Interfax die Zahl der Beiträge über Wladimir Putin deutlich reduziert, schreibt indes das Nachrichtenportal Forsal. Das gehe aus einer Auswertung der Telegram-Kanäle der Medien hervor. Der Rückgang gelte als Folge einer spürbar geringeren öffentlichen Aktivität des russischen Machthabers nach Berichten über einen ukrainischen Angriff auf seine Residenz in Waldai. Die Angst vor ukrainischen Drohnen habe dazu geführt, dass Putin weitgehend aus dem medialen Fokus verschwunden sei. Anfang Mai haben westliche Dienste gemeldet, Putin habe seine Reisen nach Waldai ganz eingestellt. Er arbeite derzeit überwiegend in Bunkeranlagen. Auch der föderale Schutzdienst habe die Sicherheitsmaßnahmen rund um den russischen Diktator deutlich verschärft. Die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen sollen Putins Terminkalender deutlich umgestaltet haben. Er habe sogar seine gewöhnlichen Reisen in andere russische Regionen vollständig eingestellt. Seine letzte Fahrt außerhalb der Gebiete mit den wichtigsten Präsidialresidenzen sei ein eintägiger Besuch in Samara im November 2025 gewesen, also vor mehr als 200 Tagen. Auch seine Auslandsreisen habe Putin stark reduziert. Vor dem Besuch in China im Mai sei sein letzter Auslandsflug am 11. Dezember nach Turkmenistan erfolgt. Die bislang längste Phase ohne Reisen außerhalb seiner Residenzen habe man zur Zeit der Pandemie vernommen. Selbst damals sei diese Isolation jedoch kürzer gewesen. Die längste Pause im Jahr 2020 habe 132 Tage gedauert. Lesen wir auf Forsal. Die Realität polnischer Unternehmen, die in der Ukraine investieren, habe wenig mit den Regeln zu tun, an die sich Polen nach dem EU-Beitritt gewöhnt habe. Weitere Besuche polnischer Regierungsvertreter in Kiew würden daran nichts ändern, schreibt Jovita Flankowska für das Wochenblatt Wprost. Polnische Regierungen, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, würden im fünften Kriegsjahr weiterhin ihre Solidarität mit der Ukraine betonen. Die ukrainische Seite, geprägt von den Ereignissen im Weißen Haus, versichere im Gegenzug ihre Dankbarkeit. Doch die Realität zeige was ganz anderes. Geht es nach der Autorin, so sei die Diskrepanz zwischen den Erklärungen der ukrainischen Regierung gegenüber Polen und der Realität schlicht zu groß, um sie aus Höflichkeit weiterhin zu ignorieren. Zwischen 2022 und 2026 habe sich in den Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine viel ereignet. Von der Lieferung militärischer Ausrüstung und finanzieller Hilfe über die Nutzung polnischer Straßen und Bahnstrecken bis hin zu Tonnen humanitärer Unterstützung und der Aufnahme von Millionen Ukrainern in Polen. Und was stehe dem gegenüber, abgesehen von Worten der Dankbarkeit, lautet die Frage im Wochenblatt. Polen verfüge bislang nur über vage Zusagen einer Beteiligung am Wiederaufbau der Ukraine, ohne konkrete Verpflichtungen. Ende Mai dieses Jahres seien mehrere polnische Minister, darunter der Finanz- und Wirtschaftsminister, nach Kiew gereist, um zentrale Wirtschaftsfragen zu besprechen. Auf dem Rückweg nach Warschau habe Andrzej Domański gegenüber Journalisten erklärt, die polnischen Ziele seien sogar zu 110% erreicht worden. Ganz anders hätten sich polnische Unternehmer in Kiew geäußert. Wir erleben regelrecht Situationen, in denen polnische Unternehmen, die dort Kapital investieren wollen, gewissermaßen verdrängt werden. Davon profitieren etwa türkische Firmen, soll ein anonym bleibender Vertreter der polnischen Wirtschaft in der Ukraine gesagt haben. Polnische Unternehmer würden zudem offen über ein massives Korruptionsproblem sprechen. Nach Einschätzung der Firmen gelten Bestechungsgelder in der Ukraine als eine Art zusätzliche Steuer. Sie sei tief verankert im Bewusstsein der Bevölkerung, heißt es am Schluss, und das auf allen Ebenen des Staatsapparats. Und soweit die Presseschau.
Danke Joachim für den Presseüberblick, die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Damit zu weiteren Einblicken in das Leben des wohl bekanntesten polnischen Komponisten. Krakowskie Przedmieście 5, der Czapski-Palast. Hier wohnt die Familie Chopin in ihren letzten Warschauer Jahren. Hier komponiert der junge Frederik in einem Dachzimmer Etüden und Nocturnen. Was nimmt der Künstler mit, wenn er seine Stadt verlässt und was lässt er zurück? In der fünften Folge unserer Sendereihe sprechen Kamila Lutostańska und Aleksander Laskowski vom Frederik Chopin Institut über Abschied, Heimweh, aber auch über Chopins erste Monate in Paris.
Wir stehen vor dem Czapski-Palast an der Krakowskie Przedmieście. Hier lebte die Familie Chopin in den letzten Jahren, bevor Frédéric Chopin Warschau verlässt. Er hat hier sein eigenes Zimmer mit einem Klavier. Hier beginnt der Abschied. Es ist der Moment, bevor Chopin seine Heimat verlässt. Darüber spreche ich mit Dr. Aleksander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Laskowski, was für ein Ort ist dieser Chapsky-Palast für Chopin? Wie lebt er hier in seinen letzten Jahren in Warschau und wie alt ist er hier?
Er ist 17 Jahre alt, als die Familie hier umzieht. Der junge Friedrich Chopin lebte ab 1827 mit seiner Familie im linken Flügel des Chapsky-Palastes oder Kraschinski-Palastes. Das waren die große aristokratische Familien hier in Polen. In der Krakowski Przedmieście Straße 5. Und ich muss sagen, dass es war eine äußerst kreative Zeit für den jungen Chopin. In einem separaten Dachzimmer komponierte er unter anderem Etüden und Nocturnes, während die Proben für seine Konzerte, beispielsweise das Konzert F-Moll, im Familiensalon stattfanden. So, das war der wichtigste Ort für den jungen, ja, schon erwachsenen, aber noch jungen Komponisten.
Hier ist er auch Student einer Musikhochschule.
Ja, er studiert mit Józef Elsner, der größten polnischen Komponisten seiner Epoche, einen großen Professoren, und der eigentlich sofort sagte, ein hochst begabter Student, ein Genie. So, er wusste sofort, wie begabt der junge Friedrich Chopin war. Und ich muss sagen, dass es ein sehr kluger Professor war. Er wusste, dass man muss gut Kontrapunkt studieren, in einer deutschen Weise, sagen wir, und die Musik in alten Meistern wie Bach und Mozart, aber auch zeitgenössische Musik damals, das bedeutet Beethoven. Und als der junge Chopin liebt er die italienische Musik, besonders die Musik von Gioachino Rossini, die damals eine große Star ist.
Wie kommt es dazu, dass er sich entscheidet, Polen zu verlassen?
Friedrich Chopin verließ Warschau am 5. November 1830, weniger als 4 Wochen vor Ausbruch des Novemberaufstands. Wir glauben, dass der Vater wusste das. Er war sehr gut vernetzt, er kannte die wichtigsten Leute der Stadt und er wusste, dass was Besonderes kommt. Und das war dieser Aufstand. Die politische Lage war damals äußerst angespannt und der drohende bewaffnete Konflikt mit Russland lastete schwer auf die ganze Familie und besonders auf den jungen Friedrich Chopin, der sehr viele Kollegen hatte, die eigentlich kämpfen wollten. Und zuerst wusste der Vater, dass der junge Chopin sehr begabt ist, aber auch fragil, so, er hat andere Sachen für die polnische Nation zu machen, als sein Leben im Kampf geben oder verlieren. Und so verlas Chopin Warschau. Er wusste nicht, dass es eine Emigration war. Er dachte, es war einfach eine Reise, um sich als Künstler, als Komponist und als Pianist zu entwickeln.
Und war es für Chopin möglich, sich hier in der Stadt zu entwickeln? Oder da Polen geteilt war, vielleicht waren die Möglichkeiten begrenzt, denke ich mir?
Ich glaube, ein Genie entwickelt sich unabhängig. Man kann nur zum Beispiel auf Immanuel Kant denken, der nie Königsberg verlas. Und trotzdem entwickelt er sich so sehr gut. Aber für einen Musiker, es war, wie ist das wichtig heute? Sehr wichtig, wirklich ein neues Publikum zu treffen, eine andere Situation im Leben zu erfahren und auch andere Künstler kennenzulernen. Und eigentlich war damals Paris, wie Walter Benjamin sagt, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Und auch benutzte man diesen Wort Pianopolis. So, alle Pianisten wollten eine Karriere in Paris machen und deswegen ist auch Chopin dort gefahren.
Hatte er da Familie?
Er hatte keine Familie in Frankreich.
Seitens des Vaters?
Ja, aber der Vater kam nach Polen aus Marienwil in Lothringen und er hatte keine Familie in Paris, keine Familie, die er kannte und mit dem er sich treffen konnte. Und er hatte ein paar Briefe an wichtige Leute in Paris von seinem Professor Josef Elsner. Das war eine gute Hilfe, aber trotzdem war Frédéric Chopin in Paris ein self-made man.
Wie alt war er, als er Warschau verließ?
20 Jahre alt.
Ein junger Mann.
Ein junger Mann und ein Genie, um eine solche große Karriere, nicht nur künstlerisch, aber gesellschaftliche, in Paris zu machen, in ein paar Monaten. Es war damals fast unmöglich. Und er macht eine große, große, große Karriere.
Den früheren Folgen sagten, waren die Chopins eine glückliche Familie. Welche Rolle spielte also die Familie in dem Moment des Abschieds?
Es war eine schwierige Situation eigentlich, als die jüngste Schwester von Frédéric Chopin, Emilia, vom Tuberkulosis verstorben ist. Und deswegen umzieht die Familie hier nach dem Tod Emilias. So, die brauchten eine neue Wohnung, um diese traurigste Erinnerung hinter sich zu lassen. Aber das ist trotzdem eine glückliche, sehr liebende Familie mit gut gebildeten Kindern und eine Mutter, die sich um alles kümmert und ein Vater, der sehr klug und sehr sympathisch ist.
Also die Familie war dafür, dass Chopin die Stadt Warschau verlässt.
Ja klar, es war selbstverständlich, dass er als Konzertantenpianist auf einem Grand Tour fahren soll und sich als Komponist entwickeln und ein neues Publikum suchen und als erfolgreicher Künstler sollte er nach Warschau zurückkommen, aber das war politisch unmöglich und deswegen blieb er nur im schriftlichen Kontakt mit seiner Familie. Seine ältere Schwester Ludwika besuchte ihn. Er traf auch seine Familie, aber nicht in Polen, in Deutschland, nach der Abreise aus Warschau. Und ja, wir wissen sehr viel über seine Beziehung mit der Mutter, mit dem Vater, mit den Schwestern, als er sehr viele, sehr schöne Briefe schrieb.
Sie haben die Tuberkulose schon angesprochen. Wir wissen, dass Chopin wahrscheinlich an Tuberkulose verstarb. Gibt es Hinweise darauf, dass er schon in den Jahren seines Lebens in Warschau gesundheitliche Probleme hatte?
Er war ganz oft krank als Kind. Damals dachte man, dass Tuberkulose eigentlich eine infizierbare Krankheit war. Und als die jüngere Schwester mit Tuberkulose verstorben ist, es gab immer dieser Verdacht, dass auch seine Gesundheit sehr schwach war.
Herr Laskowski, was wissen wir über die Gefühle des jungen Chopins beim Abschied?
Er war traurig. Alle Freunde blieben hier. Eine schöne Dame, der er sein Flügelkonzert gewidmet hat, blieb hier auch. Konstanzia Gładkowska. Er musste seine Kindheit hinter sich lassen. Und das ist immer schwer. Für uns auch, oder?
Wie heute. Abschiede sind schwierig. Was nimmt er aus Warschau mit? Musikalisch, aber auch persönlich.
Alles im Kopf, sagte ich. Er hat viele Skizzen von seinen Kompositionen selbstverständlich mitgebracht und auch ein Tagebuch, der er nicht täglich, aber ganz oft schrieb und ja, schöne Kleidung.
Viele Briefe sind erspart worden, aber was passierte mit seinem Tagebuch?
So, es gibt, was Stuttgarter Tagebuch genannt ist, so, da notierte Frédéric Chopin seine Gefühle nach dem Ende des Novemberaufstands. Und das ist höchst traurige Literatur zu lesen.
Herr Laskowski, was verändert sich nach seinem Abschied von Warschau musikalisch? Also dieser Schritt, dieser Abschied von Warschau, von Polen. Wie verändert er seine Musik?
Seine Musik ändert sich, sagen wir, stufenweise. So, er bleibt immer ein polnischer Komponist, die in polnische traditionelle Kultur verankert ist. Aber er beginnt wirklich traurig und dann auch tragisch zu denken. So, es gibt diese traurige und tragische Emotionen, die zu unseren Herzen immer heute so stark sprechen. Und das beginnt in Stuttgart eigentlich und mit seinen Gefühlen nach dem Ende des Aufstands. Und er schrieb diese bekannte revolutionäre Etüde, die eigentlich diese tragische Emotionen so stark zeigt.
Kann man sagen, dass hier mit diesem Abschied von Warschau seine Erfahrung von Verlust und Entfernung beginnt?
Selbstverständlich. Ein Abschied, ein Verlust seinen sozialen Kreis, aber auch das Gefühl, dass er absolut unabhängig ist. Er hat keine Unterstützung von der Familie und auch politisch sein Bewusstsein wächst, könnte man sagen. So, das alles kann man in seiner Musik finden.
Eine akustische Reise durch das Warschau Frédéric Chopins über die letzten Monate des Künstlers in seiner Stadt unterhielten sich Kamila Lutosteinska und Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Die bisherigen Folgen unserer Reihe finden Sie unter auslandsdienst.pl in der Sparte Beiträge. Und das war es auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Leinzo. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.